Ja, vielen Dank, Kevin, für die Einleitung und für die Worte über die Kinder. Sehr interessant. Wir haben gerade gesungen, Gott und mit dem wollen wir unser Leben bauen. Und er kämpft und siegt. Und das ist so schön zu wissen. Du hast gesprochen, Kevin, von den Kindern, die auch Vorbilder suchen und viele Fragen stellen. Mir ist ja gerade eben eingefallen, mit meinen Kindern sind wir mal gewesen in Israel, an der Klagemauer, an diesen riesigen Steinen, die da verbaut sind. Wer war schon mal an der Klagemauer in Jerusalem? Wahrscheinlich einige von euch. Genau, auch dort ist mir das groß geworden, wie klein wir sind und wie groß andere Dinge sind. Ja, die Klagemauer ist ja der Rest, der Überrest von dem großen Tempel, vom damaligen Tempel. Und die ist sehr beeindruckend. Diese riesigen Steine, die man sehen kann. Und ich habe mir so überlegt, das passt zu meinem Thema. Das Thema soll sein, lebendige Steine. Lebendige Steine. Als wir vor zwei Wochen gesprochen haben über das Volk Israel, was zurückgekehrt ist aus Babylon, aus der Gefangenschaft, da haben wir gesehen, ein großer Teil von den Israeliten, die kamen zurück nach Jerusalem. Der Tempel war zerstört, er war kaputt. Und sie kamen dorthin, um den Tempel wieder aufzubauen, um wieder arbeiten zu können und zu dürfen. Und sie haben das dann gemacht, im Jahr 500 vor Christus unter Esra. Und es war der zweite Tempel. Der erste Tempel war ja unter Salomo erbaut worden und war dann zerstört worden von Nebukadnezar, 100 Jahre vorher ungefähr. Und dieser Tempel hat was zu tun auch mit dem Neuen Testament. Mit uns, die wir heute hier sind. Mit denen, die an Gott glauben. Ein Tempel, der damalige Tempel, bestand aus großen Steinen. Also heute, wenn heute Häuser gebaut werden, ist es oft der Fall, dass Fertigteile verwendet werden. Fertigbetonteile. Das weiß ich auch, weil eine Firma arbeitet, die diese Maschinen herstellt dafür. Und damals waren das große einzelne Steine. Gab es keine andere Möglichkeit. Als Jesus einmal diesen Tempel verlässt, mit seinen Jüngern gemeinsam, sagt einer dieser Jünger, wahrscheinlich war es Petrus, was sind das für Steine? Und was sind das für große Gebäude? Er ist fasziniert und beeindruckt von dem, was er sieht, von diesem riesen Tempel. Und ich bin mir sicher, wir waren auch beeindruckt gewesen von diesem Bauwerk und von diesen schönen Steinen, die da verbaut gewesen sind. Die Bibel spricht ja oft in der Bildersprache und deswegen hat dieser Tempel auch eine Bedeutung für unser Leben. Und da, wo Gott jetzt wohnt, ist auch ein Tempel. Es gibt den körperlichen Tempel nicht mehr mit diesen riesen Steinen, den Salomo erbaut oder Esra erbaut hat und unter Nehemia auch weitergebaut wurde, aber es gibt den Tempel, der unsichtbar ist, der aus Menschen besteht, die zu Gott gehören, der aus den geretteten Menschen besteht, seine Gemeinde. Und auch dieser Tempel ist im Bau. Der befindet sich laufend im Bau und da wird gearbeitet. Da gibt es verschiedene Gewerke, Maurer, Elektriker, Trockenbauer, Gipser, Dachdecker, Zimmerleute. Da wird gearbeitet. Da wird eingeschaltet, da wird betoniert, Bewährung reingelegt. Da wird gearbeitet, da wird gehämmert, gesägt, Kabel gezogen. Baustelle, gell? Josua ist bekannt. Da wird viel gearbeitet. Auch abgerissen. Und ich möchte uns das Thema heute, was wir heute haben, lebendige Steine, unter drei Punkten anschauen. Der erste Punkt wäre das Fundament. Der zweite Punkt, lebendige Steine. Und der dritte, der Bauprozess. Erstens das Fundament. Und dazu schlagen wir auf Epheserbrief, wo es um diese Gemeinde geht, den Leib Jesu. Epheser 2 möchte ich lesen, 19 bis 22. Epheser 2, Abvers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Man könnte auch sagen Familienangehörige. auferbaut in der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Grundlegend beim Tempelbau ist der Eckstein, der grundlegende Stein, man könnte auch sagen, der den Bau bestimmende Stein, so könnte man ihn auch nennen. Und alle anderen weiteren Steine liegen da drauf, auf dem Fundament. Ohne diesen Eckstein, diesen Grundstein, diesen wesentlichen, der zuerst gelegt wird, der die Ausrichtung gibt, würden die alle irgendwo lose rumliegen, die Steine. Ohne Funktion. Aber erst durch den Eckstein, durch den Grundstein, der Jesus selber ist, erst dadurch kommen sie in Ordnung. Kommen sie an ihren Platz und da bleiben sie auch. Er ist das Fundament. Wenn so ein Fundament, Bernd, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, wenn so ein Fundament schief betoniert wird, nicht im Wasser, dann gibt es ein Problem, oder? Alle anderen Steine, die oben drauf liegen, alle Mauern, die gebaut werden, alle Fertigbetonteile, egal was, alles ist schief. Nichts ist gerade. Und da hilft auch nichts mehr, wenn das Fundament nicht gerade ist. Und früher war dieser Eckstein an der Ecke von einem Haus, beispielsweise, wenn zwei Wände aufeinander kamen, oder war dieser Spitzwinkelstein oben in der Türe. Aber er bezeichnet dieses Fundament. Was ist wichtiger als ein Fundament bei einem Haus? Ist das Dach wichtiger? Oder die Fenster oder die Heizkörper? Gibt es überhaupt was Wichtigeres? Wenn Hochhäuser gebaut werden beispielsweise, ist ganz entscheidend, wie viel Betonmassen in der Erde vergraben sind, wie tief es runtergeht. Meistens bis zu einem Drittel von der Höhe geht es in die Tiefe mit Bewährung. Wenn da gespart wird, am Fundament gespart wird, dann kann man einpacken. Dann braucht man eigentlich nicht weiterbauen. Dann hat es eigentlich keinen Wert, dieses Haus. Und im 1. Korinther 3, Vers 11 lesen wir, es gibt kein vergleichbares Fundament als Jesus. Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Man kann es nicht vergleichen, dieses Fundament, mit anderen. Und die Frage ist, die sich uns stellt, kennen wir das? Haben wir dieses Fundament? Oder was für ein Fundament hat mein Leben, hat dein Leben? Welches Fundament? Welche Lebensgrundlage, auf die wir uns stützen? Und Jesus selbst bezieht es auch auf sich, diesen Eckstein in Matthäus 21, Vers 42. Jesus Christus ist die Grundlage und auf dem beruht auch unsere Hoffnung. Warum wir hier sind, warum wir leben, warum wir überhaupt Hoffnung haben. Also es gibt viele Gründe, sonst hoffnungslos zu sein. In der heutigen Zeit erst recht. Manche haben andere Dinge als Lebensgrundlage. Der Geldbeutel. Und was machen wir, wenn der leer ist? Oder wenn die Inflation ihn leer frisst? Oder auch die Gesundheit. Und was machen wir, wenn wir krank werden, wenn wir Corona bekommen oder wenn wir frühzeitig sterben? Die Lebensgrundlage ist so entscheidend und die einzig erfolgreiche Lebensgrundlage ist dieser Eckstein, ist dieses Fundament, das von vielen verworfen wird. Obwohl es die einzige ist, die Sinn macht. Die einzige ist, die trägt. Und wird von allermeisten verworfen. Welche ist deine Lebensgrundlage? Welche ist meine? Dürfen wir uns fragen. Und es gibt sie. Am Kreuz von Golgatha gibt es diese entscheidende Lebensgrundlage. Und im Gegensatz zu allen anderen, die man haben kann, enttäuscht die nie. Gar nie enttäuscht Jesus und Menschen. Wer sein Vertrauen auf ihn setzt, wird nie enttäuscht werden, wird nicht zu Schanden werden, sagt die Bibel dazu. 1. Petrus 2, Vers 6. Alles andere kann uns enttäuschen. Der Beruf, Karriere, Menschen, ja sogar Freunde. Wer das nicht glaubt, er hat vielleicht auch zu kurz gelebt oder zu wenig erfahren. Alles kann uns enttäuschen. Er nie. Gar nie. Und deswegen trägt diese Lebensgrundlage durch, egal was kommt. Und wer weiß, was kommt. Heute sind wir hier, in dem Raum können wir uns treffen. Also nächste Woche, wer weiß denn das? Niemand. Aber die Lebensgrundlage trägt durch das Leben und dann noch weiter. Da hört es nicht auf. die trägt in die Ewigkeit. Und da darf jeder kommen. Und da ist jeder eingeladen, als Versager zu kommen. Nicht mit irgendwas, was man ihm bringt, sondern wir kommen mit leeren Händen. Und er gibt uns, er füllt unsere Hände. Und das darf ich erkennen, dass ich dann, wenn ich mit leeren Händen komme als Versager, dann bin ich da, wo er mich möchte. Genau da. Die kann man brauchen, die Versager. Die kommen und sagen, ich habe nichts, ich habe nur Mist gebaut. Ich bringe nur meine Schuld. Und er nimmt diese Schuld. Dazu ist er gekommen. Und das dürfen wir glauben, dass er das Fundament für unser Leben ist. Er erwartet keine Leistung, er erwartet Glaube. Und wir dürfen seine Gerechtigkeit in Empfang nehmen, wenn wir ihm glauben. Und er hat uns so geliebt, dass wir wissen dürfen, er hat so gelebt, wie ich hätte leben sollen, aber es nicht gemacht habe. Auch heute es nicht mache. Und er hat bezahlt, was ich nie hätte bezahlen können, weil ich das Geld nicht habe, weil ich die Reinheit nicht habe. Aber er hat es bezahlt für meine Schuld und Sünde. Und ich vergleiche es ab und zu mit dem Supermarkt. Da läuft man ja auch durch und am Ende ist die Kasse. Ganz am Ende. Und da geht man durch den Supermarkt das ganze Leben und nimmt sich raus, was man möchte, links oder rechts, alles, was man denkt, was man brauchen kann. Und am Ende ist die Kasse. Da muss man bezahlen. Und wie schön, wenn man weiß, da ist einer, der hat für mich bezahlt. Ein anderer. Ich muss nicht bezahlen, was ich verbrochen habe, wie ich gelebt habe. Er hat es für mich gemacht. Diese Lebensgrundlage, dieses Fundament ist so wichtig. Deshalb ist Bekehrung eigentlich was Einfaches. Ich muss meine Insolvenz bekennen, dass ich nicht zahlen kann. Ich bin zahlungsunfähig. Aber er hat es gemacht für mich. Und trotzdem ist es schwierig, das einzugestehen. Auf der anderen Seite uns zuzugeben, dass ich nichts bringen kann. Es fällt vielen Menschen schwer, das einzugestehen. Nur er gibt mir alles, was ich brauche. Und ich darf es ihm glauben. Und es genügt. Die Grundlage, das Fundament, er ist der Eckstein, der uns rettet, Jesus Christus. Zweitens, lebendige Steine. Wir haben in diesen Versen gelesen, bauen, mit auferbaut, gebaut. Da geht es ständig um Bauen, also wie eine Baustelle. Da läuft, auf der Baustelle läuft was, da wird gebaut und gearbeitet. Und stell dir vor, es gibt eine Baustelle und keiner geht hin. Das wäre schlimm. Wenn jetzt jemand anfängt umzubauen, Josua beispielsweise, an deinem Haus und keiner kommt, was passiert, wenn man nicht arbeitet an der Baustelle? Nichts. Da gibt es keinen Fortschritt. Da passiert nichts. Und wie soll das aussehen? Wenn eine Baustelle da ist, da hat man vielleicht mal angefangen und da schafft man nicht weiter. Da wird nicht gebaut. Ich kenne das noch von Tübingen, da war in meiner damaligen Zeit, gab es eine Baustelle, da waren die Betonwände und so, das waren Riesengebäude, aber da war halt irgendwann kein Geld mehr da. Und da stand es da als Bauruine in der Stadt. Schrecklich, jahrelang, hässlich. Man hat genau gesehen, das ist eigentlich nicht fertig. Ist nicht schön. Da war irgendwann Wasserschaden und die Ratten und die Obdachlosen, da irgendwann haben wir es abgerissen. Hat keinen Zweck mehr gehabt. Aber das Ziel ist, dass gebaut wird und dass ein funktionierendes Haus entsteht. Gebaut aus Steinen, aus lebendigen Steinen. Das heißt, diese Baustelle ist ein Übergang und das Ziel soll sein, da ist ein Haus, ein schönes Haus. Wo, wie Petrus sagen kann, das ist aber ein toller Tempel, da bin ich auch beeindruckt davon, das sieht aber toll aus. Das ist das Ziel. Und dazu braucht es Steine, die im Haus verbaut sind. Und zwar mehrere. Auch dieses Haus hier ist ja nicht gebaut aus einem Stein. Braucht nicht aus fünf, sondern 5000 oder mehr oder weniger. Also es sind immer viele. Nicht bloß einer. Ihr habt sicher noch kein Haus gesehen, wo nur aus einem Stein besteht. Es sind immer mehrere Steine, die ein Haus ausmachen. Und viele zusammen, die ergeben dieses Gebäude. Viele Steine zusammen. Das heißt, keine One-Man-Show, keine One-Stone-Show, könnte man sagen. Viele Steine. Gemeinsam. Und sie sind, Vers 21, sie sind zusammengefügt, die Steine, zu dem Bau. Zusammen ergeben sie den Bau. Der einzelne Stein nicht. Aber zusammen. Jeder einzelne Stein, der zusammen hingefügt wurde zu den anderen. Und keiner von den Steinen alleine ist der Tempel oder ist das Haus. Nur zusammen. Ich möchte dazu eine andere wichtige Stelle aufschlagen mit euch aus dem 1. Petrusbrief. wo das nochmal ein bisschen genauer beschrieben wird. 1. Petrus Kapitel 2, der Vers 4 und 5. 1. Petrus 2, 4 und 5, da lesen wir: Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Hier ist die Rede von lebendigen Steinen. Wer von euch hat schon mal einen lebendigen Stein gesehen? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Also die Steine, die ich gebrochen habe im Leben bisher, oder gesehen habe, die Steine, die sind tot gewesen. Bewegungsunfähig. Ob in den Bergen, oder am Bach, oder im Garten, oder wie heute da von, oben beim hohen Fels. Die bewegen sich nicht. Die sind tot. Entweder es lebt was, oder es ist ein Stein. Also entweder es ist tot oder lebendig. Aber der Stein ist kalt. Es gibt eigentlich fast nichts Toteres als ein Stein. Das ist ein toter Bau noch lebendiger. Also muss ein Stein zum Leben erweckt werden, dass er überhaupt ein lebendiger Stein sein kann. Weil er nicht lebt. Und wie wird ein Stein lebendig? Wir haben es gerade gelesen. Wie wird er lebendig? Indem er zu dem lebendigen Stein kommt. Zu ihm herantritt, Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, dem lebendigen Stein, zum Fundament, zu dem Stein, zu dem Retter, zum Fels, zu Jesus selber. Wer einen Sohn hat, der hat das Leben. Und der ist lebendig. Und er wird zum Leben erweckt, dem werden die Sünden vergeben. Der hat ein neues Leben. Der bekommt ein neues Leben. Und alle, die zu Jesus kommen, die bleiben keine toten Steine, sondern die werden lebendige Steine. Jeder, der aufrichtig kommt, zu ihm. Und das ist so schön. Und jeder Christ, jeder, der wiedergeboren ist, der war davor ein Toter. Und der hat selbst auch nicht dazu beigetragen, dass er jetzt ein lebendiger Stein ist. Sondern er hat an den lebendigen Stein geglaubt. Und er kam zu ihm. Und er hat uns genommen und rausgelöst und gerettet und abgewaschen und geformt und eingebaut in den Tempel. Das ist seine Arbeit. Und das macht er, Stein für Stein. Nächster, nächster. Und der Herr tat hinzu, steht in der Apostelgeschichte. Einer nach dem anderen wird hinzugetan. Und wie schön ist das, wenn man sieht, da wird einer nach dem anderen hinzugetan. Da gibt es Steine, die Gott einbaut. Die er bringt dazu in seinen Bau. Und die er rettet. Und so wird das Haus immer mehr fertig. Stein für Stein. Bis die Vollzahl der Steine da ist, der Menschen, die er retten möchte und die er retten kann, weil sie sich auf ihn einlassen, und bis dann die Gläubigen entrückt werden und zu ihm gehen. Dann ist der Tempel fertig. Die Steine werden platziert vom Bauherr, von dem, der den Tempel baut, dem der Tempel gehört, vom Haupt, vom Chef, könnte man sagen, werden sie platziert. Die liegen nicht durcheinander auf dem Haufen, so ganz kreuz und quer, sondern schön geordnet. Jeder Stein hat seinen Platz. Das ist so schön. Wenn beim Tempel nicht jeder Stein seinen Platz hätte, oder beim Haus, ja, dann wäre es kein Haus, dann wäre es ein Steinhaufen. Oder ein Container mit verschiedenen Steinen drin, gell? Nein, auch kein Haus, wo man drin wohnen kann, was eine Funktion hat, was schön aussieht. Jeder hat seinen Platz. Und manche Steine sind darüber vielleicht verärgert, wo sie eingebaut werden von Gott. Aber er macht da keinen Fehler. Auch wenn vielleicht manche an anderer Stelle eingebaut wären. Da meint vielleicht einer, er muss genau da eingebaut sein, muss vielleicht genau gerade die Aufgabe tun und andere leiden vielleicht drunter, weil es vielleicht der Bauherr anders sieht auch. In Römer 12, Vers 3 lesen wir, dass man soll nicht zu hoch von uns denken, andere höher achten als uns selbst. Jeder sollte wissen, wo er eingebaut ist, was Gott von ihm verlangt, was auch seine Gabe ist, wo er sich einsetzen darf. Aber es ist auch wichtig, es rauszubekommen. Aber eine gesunde Selbsteinschätzung ist da so wichtig. Eine gesunde Selbsteinschätzung, keine Überschätzung. Wenn sich jemand selbst überschätzt, dann kann es auch zu großem Schaden führen. Im Tempel. Aber andere unterschätzen sich vielleicht. Manche Steine denken vielleicht, na, ich bin ein ganz kleiner Stein, ich bin eigentlich gar nicht mich braucht man nicht. Ich kann ja auch gar nichts. Die Unterschätzung. Die vergleichen sich vielleicht auch ständig mit anderen. Boah, da hat es so riesengroße, steine Menschen, die können ja viel mehr tragen. So wäre ich auch gern. Und das Vergleichen macht es nicht besser. Wenn ich doch so reden könnte, wenn ich doch so singen könnte, wenn ich so organisieren könnte, wenn ich das könnte wie der und wie jener. 1. Petrus 4, Vers 10, ein jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Jeder hat was von Gott bekommen, was anderes. Jeder Stein ist nützlich. Ihr wisst, dass die Bibel auch manchmal das Reich Gottes, die Gemeinde mit dem Körper vergleicht. Denkt mal an unseren Körper. Wenn unser Körper sich streiten würde, wenn das Ohr versuchen würde zu laufen, aber zu dem ist er nicht geschaffen. Wie weit würde das Ohr kommen? Nicht weit. Oder wenn der Fuß versuchen würde zu hören, hat auch wenig Möglichkeiten. Es funktioniert nicht. Er ist nicht dazu geschaffen. Aber wie schön ist es, wenn er seine Bestimmung wahrnimmt. Wenn das Ohr sagt, ich bin ein Ohr und jetzt höre ich. Das ist doch super. Das ist doch ganz arg toll und ganz arg schön. Und danach wird das Ohr auch gefragt werden, ob es gehört hat, ob es getan hat, zu was es ausgerüstet war. Und die Gaben, die die einzelnen Glieder am Leib haben, die Möglichkeiten, die Steine haben im Bau, ist ja von Gott geschenkt. Da kann sich keiner rühmen und kann sagen, ich kann was besser als andere. Es sind Geschenke Gottes, die wir dankbar annehmen dürfen. Und wir haben sie anzunehmen und auszuleben. So auszuleben, dass das Haus schön aussieht, falls mal ein Petrus vorbeiläuft, dass er beeindruckt ist. Und sagt, das sind aber tolle Steine, ein toller Tempel. Da sieht man Gottes Herrlichkeit. Das ist schön. Wo Steine eingebaut sind, was verschiedene Körperteile können oder nicht können, gibt es keinen Grund, sich einzubilden, das sind Geschenke Gottes. Es gab mal zwei Männer und einer hat immer seine Gaben klein geredet und gesagt, ich kann gar nichts. Und ein anderer hat sich gerühmt und angegeben damit, mit Dingen, die er aber gar nicht konnte, die ihm Gott gar nicht gegeben hat, die er gar nicht bekommen hat. Und beide waren schuldig vor Gott. Beide haben nicht das verwendet, um Gott Ehre zu geben. Und es ist tragisch, wenn da Gaben ausgespielt werden gegeneinander. Paulus fragt, sind etwa alle Apostel, alle Propheten oder alle Lehrer? Rhetorische Frage? Nein, ist die Antwort. Nicht zu hoch von sich selbst denken. Und nicht zu gering von sich denken. Sondern so, wie Gott es tut. Wenn manche bedeutender von sich denken, wenn manche Steine denken, sie sind wichtiger als andere Steine, dann tun sie damit das, was wichtig ist für den Tempel, nämlich zur Auferbauung gegenseitig und zum Wohl der Gemeinde und zum allgemeinen Nutzen. Ich denke, wir müssen lernen, das zu akzeptieren. Es gibt andere Formen, es gibt verschiedene Größen, es gibt verschiedenes Aussehen, es gibt verschiedene Steine, die sind verschieden alt, die sind verschieden belastbar. Die haben verschiedene Aufgaben. Und ihr kennt das Gleichnis von den Talenten aus dem Neuen Testament. Da bekommt jeder ein Talent in verschiedene Mengen. Eine verschiedene Anzahl von Talenten, von Möglichkeiten, von Begabungen. Und jeder wird nach dem gefragt, was er bekommen hat. Nicht der, der neben dir sitzt. Und keiner wurde gefragt, ja, was ist mit dem anderen? Jeder wurde nach dem gefragt, was er selbst bekommen hat. Und für das war er verantwortlich. Lebendige Steine, die haben Kontakt miteinander, gell? Da liegt Stein auf Stein. Ein Stein ist näher an einem anderen, als Steine, die weiter weg sind. Das gibt es auch. Aber der Kontakt ist wichtig, der darf nicht verloren gehen. Der Kontakt ist ganz wichtig. Die Versammlung, das gegenseitige Tragen und sich erbauen und auch sich zwischen andere Steine einbauen lassen, ist so wichtig. Wenn das nicht passiert, ist das Gebäude ja instabil, oder? Dann haben wir da ein Loch und da ein Loch in der Wand, verschiedene Löcher, verschiedene wackelige Steine. Dann sieht das aus wie so ein Haus in der Ostukraine vielleicht irgendwo mit so vielen Einschusslöchern und nicht wie ein schöner Tempel. Im Bild vom Körper gesprochen, wenn die Körperteile in unserem Körper ihre Arbeit aufhören, dann sind wir krank oder zumindest angeschlagen. vielleicht sogar behindert. Und dann können wir nicht normal funktionieren. Wir sind dann nicht so leistungsfähig, wie wir sonst normalerweise wären. Denkt mal dran, wenn ihr Sport macht und der große Zeh würde nicht euer Bein unterstützen. Was es dann wäre. Oder wenn ihr essen müsstet und die Hand würde nicht den Mund unterstützen. Ich würde sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding. Der Mund kann machen, was er möchte. Das wäre schwierig, dann zu essen. Ohne Hände. Auch wenn es manche vielleicht gern machen. Meine Tochter zum Beispiel. Oder ihr denkt, wir würden singen und das Gehör würde nicht unterstützend da sein für die Stimmbänder. Das Gehör ist doch wichtig beim Singen. Und so unterstützt ein Glied das andere und ist da, um dem anderen zu helfen. Wir Glieder am Leib, wir Steine im Tempel, wir benötigen uns gegenseitig. Das ist so schön. Das ist so schön. Und das Bild vom Tempel und das Bild vom Körper, das wurde auch von Gott im Neuen Testament nicht ohne Grund gewählt. Für die Gemeinde. Für die, die an Jesus festhalten. Die zu ihm gehören. Lebendige Steine. Drittens und letztens der Bauprozess. Ja, was tun die Steine im Bau? Die sind ja nicht tot, gell? Da gibt es ein Ziel. Das Ziel ist, dass das Haus schön ist und fertig wird. Das weiß nur der Bauherr, wann das fertig ist. Und wie kann ich persönlich mitbauen? Wenn ich bereit bin, mitzubauen und dabei zu sein, wie kann ich da mitbauen? Am besten lassen wir uns persönlich erbauen. Gerade in unserem Epheser-Text, Epheser 2, Vers 22, lese ich nochmal, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir werden selber erbaut. Und jeder Stein, der erstmal selber erbaut wird und verändert wird und seine Ecken und Kanten abgeschliffen werden und der immer mehr brauchbar wird, der ist dann noch umso brauchbarer im Tempelbau, im Hausbau. Wenn man Steine holt vom Bach, vom Berg, vom Steinbruch, dann hat er sehr viele Ecken, hat er eigentlich keine Form. Die Form ist undefinierbar. Eine ungewöhnliche Form und jede ist anders bei jedem Stein. Aber wenn ein Stein sich bearbeiten lässt und sich formen lässt, dann passt der. Und zwar, der schmiegt sich ein in ein Bauwerk und hat eine wunderbare Funktion. Die Frage ist, lasse ich mir das gefallen, meine Ecken und Kanten, dass die mir jemand sagt, dass sie mir Gott vielleicht nahe bringt, dass Gott mir vielleicht einen Spiegel vorhält und sie mir zeigt, auch vielleicht durch sein Wort oder auch durch Geschwister, bin ich bereit dazu, immer passender gemacht zu werden. Oder ärgere ich zurück, wenn ich geärgert werde, oder nehme ich das persönlich, oder sehe ich das als ein Arbeiten Gottes an meinem Leben? Weil er ein Ziel hat mit uns, mit jedem von uns. Ein Ziel, dass wir passend und brauchbar sind in dem Bau. Lass ich mir das gefallen, dass andere Steine mich vielleicht pieksen. Ja, es gibt andere Steine, die haben Ecken und Kanten, ja. Und das merkt man vielleicht auch ab und zu. Und da fällt einem ganz arg auf. Das fällt einem mehr auf, als die eigenen Ecken und Kanten, die andere pieksen. Aber wie reagiere ich drauf? Lasse ich dann auch meine scharfen Ecken die anderen spüren? Oder was ist meine Reaktion? Ja, ich habe da auch schon oft falsch reagiert. Und es liegt nahe, wir sind Menschen, gell? Wir sind Menschen, ganz klar. Oder was möchte mir der Bauherr an Informationen zukommen lassen dadurch? Möchte mir der Bauherr was sagen dadurch? Mir vielleicht zeigen, dass ich ziemlich dünnhäutig bin, was bei mir der Fall ist, manchmal. Möchte mir irgendwas zeigen, oder dass ich mich vielleicht für demütig gehalten habe, bisher. Was auch mir aber zeigen möchte, was die Qualität ist. Bin ich da bereit dafür, dass an mir gebaut wird? Erstmal nur an mir, an meinem Herzen. Ohne zu überlegen, was ist mit dem anderen, und wie macht Gott mit dem und mit dem. Ja, das ist Gottes Angelegenheit, nicht unsere. Jeder einzelne Stein wird erbaut und das Haus wird auch erbaut, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und je mehr die einzelnen Steine passend sind und am geeigneten Platz, desto schöner ist der Tempel und desto eher wird er bewundert. Weißt du schon, wo der Bauherr dich eingebaut hat oder einbauen möchte? Kann man sich fragen, kann man auch Gott fragen, Oder jetzt zu den Corona-Zeiten ist es schwierig, gell? Da vielleicht auch irgendwelche großen Dinge zu erreichen, wo man denkt, ich möchte großen Visionen oder irgendwelche Dienstvorstellungen. Es fängt im Kleinen an. Zu Hause mit der Ehefrau, mit den Kindern, mit dem Partner. Im persönlichen Leben, im persönlichen Hören auf Gottes Wort, auf sein Wort zu hören, da fängt es an. Und sich die Zeit zu nehmen. Und übrigens wird man auch durch Übung besser. Mein Sohn, der spielt ja Klavier, der kleine Loi, und er übt und wird besser. Aber gestern hat er beispielsweise ein Bild malen wollen und das hat ihm nicht geklappt. So ein SUV wollte er da malen, so ein Geländewagen, und ich kann das nicht. Er hat gesagt, ich kann das nicht. Dann habe ich ihm gesagt, ja, du kannst jetzt noch nicht, das ist wahrscheinlich richtig. Wenn du das immer sagst, dann kannst du es nie. Wenn du immer sagst, ich kann es nicht, dann kannst du es nie. Aber du kannst mal anfangen, den zu malen, so wie du es denkst. Und dann hat er es gemacht. Und dann haben wir es angeschaut und haben gesagt, ja, du musst die Räder ein bisschen größer machen noch und das Dach ein bisschen nach hinten, die Motorhaube ein bisschen zurück. Dann hat er es nochmal rausradiert und nochmal, ein zweites Mal. Dann haben wir es nochmal angeschaut. Und beim dritten Mal nochmal. Und dann nochmal und nochmal. Und das sah am Ende super aus. Manche Dinge muss man üben, und was denkt ihr? Wann wird man besser in was? Wenn man es übt, wenn man viel übt oder wenn man wenig übt? Wenn man viel übt, ja? Wenn man viel Klavier übt, Jeremy, dann wird man besser, oder Gitarre. Wenn man wenig übt, dann wird man nicht besser. Übung ist sicher nicht falsch. Und man darf ehrlich sein zu sich selbst. Ganz ehrlich. Und sagen, ja, ich denke, dass Gott mich woanders einbauen möchte. Ich sehe da weniger meine Begabung, ich sehe da auch weniger Freiheit, das zu tun. Aber ich denke, eine Gabe, was Gott uns schenkt, ist nicht von Beginn an sofort ausgeprägt und ausgebildet. Ich denke, es möchte Gott mit der Zeit ausbilden. Ich denke, wir dürfen auch erwarten, dass andere Steine um uns herum, die nahe an uns angebaut sind, dass sie uns helfen, dass sie uns bestätigen oder dass sie mit uns reden, dass sie uns sagen, wie wir sind. Aus Liebe, weil sie uns lieb haben, weil sie uns helfen möchten. Wo vielleicht eine Lücke ist im Bau, die man schließen sollte. Ob das vielleicht unsere Aufgabe wäre. Vielleicht hat dir auch jemand schon mal gesagt, du kannst gut mit Kindern arbeiten, oder du kannst gut Musik machen, oder du kannst gut jemandem zuhören. Gott benutzt ganz bestimmt Geschwister auch dafür. Und jeder ist persönlich verantwortlich. Auch vor Gott das zu prüfen, bin ich ein lebendiger Stein? Und wenn ja, wo bin ich eingebaut? Und lasse ich mich da einbauen? Lasse ich mich gebrauchen? Und bin ich bereit, es zu erkennen, wo Gott mich begabt hat und berufen? Nochmal 1. Petrus 4, Vers 1. Das habe ich vorher schon erwähnt. Ich möchte es uns aufschlagen. Entschuldigung, 1. Petrus 4, Vers 10 habe ich gemeint. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Gott erwartet nicht das Unmögliche. Er erwartet davon niemand. Er gibt einen Auftrag und er gibt auch die Kraft, die Begabung. Das macht er immer. Ja, was tun Steine? Die Steine tragen Lasten, ja? In einem Haus, in einem Tempel vor allem. Unten sind die ganz riesigen Steine, die verbaut sind, die heute noch sichtbar sind in Jerusalem. Und je weiter unten so ein Stein ist, desto mehr Last kommt auf ihn drauf, desto mehr trägt er. Die anderen da oben, die merken das vielleicht gar nicht, dass er sie mitträgt. Ganz leise, ganz still vielleicht, ohne das groß irgendwo rauszuposaunen. Die tragen aber. Und dann gibt es Unterschiede. Da gibt es andere Steine, die sind weiter oben verbaut. Sind die deswegen schlechter? Die haben andere Aufgaben. Ja, die werden getragen, aber die haben genauso ihre Aufgaben. Einige werden weiter drüben eingebaut, weiter oben, weiter unten. Das bestimmt einer. Das bestimmt der Bauherr. Und jeder trägt irgendwas. Ihr kennt sicher auch so Steine, die vielleicht schon 30 Jahre eingebaut sind im Tempel, im Reich Gottes, in der Gemeinde. Und man fragt sich ja, was tragen die? Oder sind sie willig überhaupt, was zu tragen? Man weiß es manchmal nicht. Viele werden auch getragen. Aber ein Stein, der soll tragen, der soll Diener sein. Der trägt andere und er stabilisiert auch andere. Andere, mehrere andere, die vielleicht sonst ohnehin unsicher wären oder rausbrechen würden. die Lasten gegenseitig zu tragen, lesen wir in Galater 6, Vers 1, das ist die Aufgabe von denen, die Jesus folgen, einander die Lasten tragen. Und dazu muss man sich kennen, man muss wissen, ja, was sind denn die Lasten vom anderen? Hat der überhaupt Lasten? Und wenn ja, welche? Und dazu muss man kommunizieren, dann weiß man das. Bei uns ist es so zu Hause, wenn wir Gäste haben, dann müssen die eigentlich nicht helfen. So nach dem Abendessen Abwasch machen, Wohnung durchsaugen, das müssen die eigentlich nicht machen. Manche machen das freiwillig, aber das machen eigentlich die Familienangehörigen, die zur Familie gehören. Die zur Familie gehören. Wir haben vorher gelesen, wir sind Hausgenossen Gottes, Familienangehörige Gottes. Und die arbeiten eigentlich mit in der Familie. Gäste nicht, wir sind nicht mehr Gäste. Die zu Jesus gehören, die sind Familienangehörige und die machen Abwasch. Und die Betten ausschütteln und abstauben und alles in Ordnung halten. Ja, Steine sind auch nahe beieinander, die haben Kontakt, die wissen voneinander, die kleben aneinander, manche, und die ermutigen sich gegenseitig. Und die freuen sich, wenn ein anderer seine Rolle einnimmt und wenn ein anderer da ist, wo er hin soll. Wenn ein anderer was tut, wo man sagt, das ist aber toll, dass der andere trägt. Dass er sich das so in die Mauer einbauen lässt, wow, das muss ich mal sagen. Die ermutigen sich gegenseitig und die helfen sich auch. Die merken aber auch, wenn ein Stein wackelt, wenn der unsicher ist, wenn der bröckelt, wenn der droht rauszufallen aus der Mauer, das merken andere Steine. Und es ist ihnen nicht egal. Und die kümmern sich umeinander. Lebendige Steine sind ganz praktisch in der Arbeit. Die müssen sich gegenseitig vergeben, die müssen sich ertragen gegenseitig. Und die lieben sich. Aufrichtig. Steine nehmen das auch wahr, was passiert. Wenn ein Stein sich formen lässt oder wenn er sich nicht formen lässt, ein anderer, wenn es eine Schwachstelle gibt, ja, ich habe es gerade schon gesagt, wenn ein Glied leidet, das Bild vom Körper verwenden wir ja wieder, wenn ein Glied leidet, dann merken das die anderen, der ganze Körper merkt das dann. Wenn der Fuß nicht funktioniert, Jeremy, dann ist der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen, oder? Ich kenne das auch vom Fuß, das ist schon unangenehm. Jeder hat das irgendwo schon mal mitgemacht in irgendeiner Art und Weise, dass man ein Körperteil hat, was eine Krankheit hat und dann was nicht so funktioniert und dann ist der ganze Körper malat. Das merken die anderen Körperteile und das ist ihnen nicht egal. Was glaubt ihr, wie viel da ausgeschüttet wird im Körper, um eine Infektion zu verhindern, wenn der Körper das merkt? Da gibt es Fieber und Antikörper und alles, was der selber herstellt. Ja, und Steine sind auch treu. Steine bleiben da an dem Platz, wo sie eingebaut sind, drinne und tragen andere. Und ich habe jetzt noch keinen Stein gesehen im Tempel oder im Haus, der wegrennt, einfach geht, irgendwie sich aus dem Staub macht oder so. Ein Verwalter ist treu. Ein Diener ist treu und bleibt bei seinem Herrn, beim Bauherrn, bei dem, der den Auftrag gibt, beim Fundament, auf dem wir alle stehen. Bei Höhen und Tiefen, und die gibt's, aber der bleibt dabei. Und er weiß, das, was ich tue, da wo ich eingebaut bin im Tempel, da wo meine Aufgabe ist, das mache ich ja, weil ich auf dem Fundament stehe. Auch wenn andere vielleicht Ecken und Kanten haben, aber ich mache es ja vor allem deswegen, weil ich auf dem Fundament stehe. Deswegen mache ich es. Und weil das zur Ehre dessen sein soll, dem das Haus gehört. Deswegen mache ich es. Und da kann man auch mal ertragen, wenn andere Steine spitzig sind. Bin ich bereit, meine Aufgaben zu übernehmen, auch die Aufgaben, die einfach getan werden müssen. Manche Aufgaben müssen einfach getan werden, ohne spezielle Gabe. Manche Sachen muss man einfach machen. Das gibt es auch. Ganz einfach. Das wurde mal ein Mann gefragt, ja, warum er nie Gäste einlädt, warum er nie gastfreundlich. Dann hat er gemeint, er hat nicht die Gabe der Gastfreundschaft. Er lädt halt nie jemanden ein. Seid gastfrei, sagt die Bibel. Die Steine sind auch, jeder einzelne Stein ist mit dem Fundament verbunden. Da hinkt das Bild ein bisschen, aber wir wissen, dass jedes Körperteil auch mit dem Haupt verbunden ist. Das Haupt gibt einen Befehl und jedes Körperteil reagiert. Und weiß, wenn der Kopf einen Befehl gibt, dann habe ich was zu tun. Das machen wir gar nicht bewusst, das funktioniert einfach. Weil sie Verbindung haben zum Haupt. Und wir haben das von Josua schön gehört letzte Woche. Der Hirte der zu uns redet, der es mit seiner Stimme uns führt. Und jeder Stein hat die Verbindung zum Fundament. Jeder Schaf weiß, der Hirte ist das Allerwichtigste. Und die Verbindung mit ihm, und das Gespräch mit ihm. Und der Rückzug immer wieder zu ihm. Das Gespräch unter vier Augen mit ihm. Und es ist durch nichts zu ersetzen. Durch gar nichts. Der vertraute Umgang mit dem Hirte, mit dem, der unser Herzen kennt. Und das ist auch das, wovon die Steine reden. Die Steine sind dafür da, um von dem zu reden, dem das Haus gehört. Sie reden von dem, der sie trägt. Wir gehen nochmal in den ersten Petrusbrief, wo wir schon aufgeschlagen hatten. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis gerufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind deswegen da, um seine Tugenden zu verkündigen, seine Eigenschaften, seine Herrlichkeiten, so wie er ist, seine Ruhmestaten, sein Evangelium, deswegen sind wir da, um das zu verkündigen. Darum geht's. Das tun die Steine. Die hacken nicht rum aufeinander und reden schlecht über andere Steine. Die reden von Gott. Die reden von seinem Evangelium. Die verkündigen die Ruhmestaten und die Tugenden Gottes. Das ist die Aufgabe des Tempels. So schön zu sein, dass Gott selbst sichtbar wird. Das ist wichtig. Ganz entscheidend. Und im 2. Vers 1, 1. Petrus 2, Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Eine andere Übersetzung sagt, die Verleumdungssucht. Ja, wir sind fast schon süchtig danach, schlecht über andere zu reden und zu gucken, was machen die falsch, was machen jene falsch. Legt das ab. Die Ruhmestaten Gottes verkündigen wir aus. Darum geht's im Tempel. Und die Steine hören auch zusammen das Gleiche. Die sind nahe beieinander, deswegen hören sie das Gleiche. Sie richten sich aus auf Gottes Wort. Wie bei Nehemia, als sie den Tempel gebaut haben, war es auch so. Die ganze Versammlung kam und sie haben alle zur gleichen Zeit das Gleiche gehört aus Gottes Wort live. Weil sie alle da waren, anwesend. Und wie dankbar können wir sein, dass wir den Raum hier haben und dass wir uns treffen dürfen, live. Und kommen dürfen. Ist uns nicht verboten. Wie schön ist das. Deswegen wachsen Steine gemeinsam und werden ähnlich geformt. Ja, die Gaben, die Gott schenkt, die geistlichen Gaben, sind Werkzeuge zum Bauen. Sind keine Spielsachen zum Spielen. Sind auch keine Waffen, um zu kämpfen. Sind Werkzeuge, um zu bauen, um zu arbeiten. Und manche machen es wie in der Gemeinde in Korinth. Die haben auch die Gaben benutzt, zum eigenen Vorteil. Und sich gerühmt, was für tolle Gaben sie haben. Das Ziel ist, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Dass der Tempel schön wird. Ich empfehle euch auch Römer 12 zu lesen zu dem Thema, wo es um die Gaben geht, die Gott gibt. Und lasst uns da auch lernen, diese Spannung zu ertragen, dass es unterschiedliche Steine gibt, dass wir nicht alle gleich sind und nicht alles Gleiche tun, aber füreinander da sind. Und dass wir das gleiche Fundament haben und dass wir das gleiche Ziel haben und deswegen der Tempel auch schön wird. Und es denen, die vorbeilaufen, auffällt, dass die sehen, das ist auch ein schöner Tempel. Das sind aber tolle Steine. Ja, und dann können wir sagen, aha, da gibt es einen Bauherr, der hat es so geplant und der hat uns zu dem gemacht. Und da können wir genau gar nichts dafür. Das hat Jesus gemacht in unserem Leben. Gemeinschaft unter uns Christen, die ist ja mehr als ein Klaps auf den Rücken, ist auch mehr als ein Händedruck, sondern das ist Anteilnehmen am Leben der anderen. Gegenseitiges Anteilnehmen an den Nöten, an den Freuden, die wir haben, uns als Geschwister kennen, zusammenzuwachsen und so Gott zu ehren. Und vielleicht auch das Ganze neu lernen. Demütig Anteilnehmen am Leben der anderen und unseren Platz überlegen, wo unser Platz ist. Und den einzunehmen. Ja, dass Gott geehrt wird und dass sein Name geehrt wird. Das sollte unser höchstes Ziel sein. Wenn wir alle funktionieren, dann ist der Tempel schön und dann wird das Haus bewundert und dann wird vor allem der Bauherr geehrt, der das Fundament gelegt hat in unserem Leben. Das wünsche ich uns allen und vor allem auch mir. Ich möchte noch kurz beten zum Schluss. Ja, Vater im Himmel, du bist ein wunderbarer Gott. Du bist der einzige, allmächtige Gott, der der Himmel und der Erde geschaffen hat. Und wir beten dich an dafür, dass du es getan hast, dass du auch Menschen geschaffen hast, mit freiem Willen, die sich frei für oder gegen dich entscheiden können. Ja, du hast sie in Gottes Ebenbildlichkeit erschaffen. Und die allermeisten haben diesen wunderbaren Eckstein verworfen und dich, Herr Jesus, nicht angenommen. Und hilf uns, dass sie uns leid tun, dass wir uns mühen um sie, dass wir ihnen zeigen, dass wir sie lieben und dass du sie liebst, dass du jeden Menschen retten möchtest und auch retten kannst, ja, dass dein Opfer im Kreuz von Golgatha ausreicht, um jeden, den schlimmsten Sünder, ja auch mich, zu retten. Wir danken dir, dass du trotz unserer Eigenarten, trotz unserem Egoismus mit uns arbeitest und deinen Tempel baust, deine Gemeinde, die dein Körper ist, ja, an der du sichtbar werden sollst. Wir wollen dich bitten, dass wir uns einbauen lassen, dass wir uns verändern lassen von dir. Ja, und wenn Menschen in unserer Mitte sind, die dich noch nicht kennen, Herr, dass sie zu dir finden, dass sie zu dir fliehen und erkennen, du bist die einzig lebenswerte Grundlage. Ja, die einzige Grundlage, die Hoffnung gibt für das Leben hier und für die Ewigkeit. Gib uns Gnade dazu, bitte, und wir danken dir für dein Wort. Amen. Amen.
So, danke Benni. Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er dich geleitet, geführt hat in allen. Das ist sehr wichtig. Stein. Ja, ich hoffe, dass hier alle lebendige Steine sind. Wenn nicht, dann, wie Benni schon gebetet hat, ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, dein Leben dem Herrn übergeben. Und dann kann er dein totes Leib, Körper, Seele, was tot ist, kann es wieder aufrichten und lebendig werden lassen. Und dann gehörst du auch als ein lebendiges Stein in Gottes Reich. Und das ist sehr schön. Also da sind alle ganz herzlich eingeladen. Und auch interessant, wenn man mauert die Steine, dann braucht man was? Zement und Sand, um die Steine befestigt zu halten, ne, dass sie zusammen. Und geistlich gesehen ist das Gebet, was die Steine zusammenhält. Und wenn wir nicht zusammen beten und zusammen halten im Gebet, im Vertrauen, im Glauben und Gott anbeten und für unsere Bedürfnisse sorgen und Hilfe, jeder was seine Not ist, dass wir nicht diese Wünsche haben, Wunsch haben zu beten, dann diese Steine, langsam kommen die Risse rein. Wenn ein Riss in ein Gebäude kommt, weil da nicht immer Fundament, aber manchmal ist auch, weil nicht so viel Zement oder nicht die richtige Sandkörnung gebraucht worden ist. Ne? Und das Gebet hält uns immer zusammen. Deswegen ist es sehr wichtig und finde ich wunderbar, dass wir immer am Schluss, dass wir noch zusammen beten. Und es ist sehr wichtig. Deswegen, wenn jemand Anliegen hat, auch wenn jemand ein lebendiger Stein werden will, darf gerne sagen, ich möchte beten, bitte hilf mir.